Gemeinde, wenn Journalisten oder Reporter die Worte ausgehen, wenn sie über die Schwere oder die Ausmaße einer Katastrophe berichten, dann greifen sie gerne und immer wieder zu biblischen Ausdrücken. Massivster Regen über letztes Wochenende im Tessin, Oberitalien, Südfrankreich, dann heißt es, sintflutartiger Regen, wie wenn je jemand dort dabei gewesen wäre, aber das ist etwas anderes. Wenn die Waldbrände ausufern in Kalifornien, dann heißt es apokalyptische Szenarien. Apokalypse, das Fremdwort für Offenbarung. Und wenn von Zerstörungen nach einem Tornado, Typhoon, Hurricane die Rede ist, dann redet man von Schäden biblischen Ausmaßes. Und neulich sagte ja Donald Trump, dass es ein Segen sei, dass er an Covid-19 erkrankt sei. Wir können nur hoffen, dass es so ist und keine Fake News. Wir kommen zur zweiten Predigt aus den Endzeitreden von Jesus Christus. Auch diese Predigt begleiten uns Abraham und Isaac, die beide nach oben schauen durch die Predigt einer Skulptur eines polnischen Künstlers, gläubigen Künstlers, der nach seiner Wiedergeburt alle seine Figuren jeweils schnitzt mit dem Blick nach oben. Und wieder ist das Thema, ihr habt es schon gehört, wenn dies alles aber anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ja, wir alle haben es gelesen, die Zahl der Infizierten steigt massiv an, genau wie die Ratlosigkeit von verschiedenen Regierungen, der Experten. Auch wir sind ratlos. Was ist zu tun? Einfach ignorieren oder sich nur noch mehr ängsten? Nein, weder noch. Wir wollen aufschauen zu Jesus, um Gottes Schutz beten, um sein Eingreifen und mit Weisheit durch den Tag gehen, auch um Weisheit beten für alle Verantwortlichen in dieser schweren Zeit. Der Hebräerbrief sagt es ja, aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Eine kurze Repetition zur Prophetie, ein Vergleich. Da wurde ein Deutschlehrer gefragt, warum ist die deutsche Sprache eigentlich so schwierig? Ganz einfach war die Antwort. Umfahren ist das Gegenteil von umfahren. Ebenso geht es mit den prophetischen Texten. Wir müssen lernen, sie genau zu lesen, sorgfältig zu lesen, die Betonung richtig zu setzen, genau ergründen, von wem gesprochen wird, an wen die Prophetie gerichtet ist. Ich habe euch das letzte Mal erklärt, dass manche Prophetien vielschichtig sind. In einem Satz werden Ereignisse gesagt, die bis 2000 Jahre auseinanderliegen. Da sind die kleinen Wörter, bis, nach diesem, ehe, bevor und so weiter zu beachten. Und die Bibel nennt eben nur die Bergspitzen, die Täler dazwischen. Die werden nicht genannt, wie lang das dauert. Heute geht es um ein Ereignis, das zurückliegt, von dem Jesus gesprochen hat, nämlich um die Zerstörung von Jerusalem und seinem Tempel im Jahre 70 nach Christus und um die Jahre davor. Jetzt könnte jemand denken und sagen, also hör mal, Werner, was geht mich ein Ereignis an, wo so weit zurückliegt und sich erst noch in einem fernen Land abgespielt hat. Ich lebe doch im 21. Jahrhundert, heute da in der Schweiz. Was soll mich das Ereignis überhaupt angehen? Ich verstehe eine solche Argumentation. Möchte aber versuchen, gerade an diesem Ereignis, aus diesem geschichtlichen Ereignis aufzuzeigen, wie präzise Jesus alles vorausgesagt hat, wie seine Prophezeiungen buchstäblich in Erfüllung gegangen sind. Und das gilt ja nicht nur für heilsgeschichtliche Prozesse, sondern für dich und mich. Wenn im Großen die Verheißungen in Erfüllung gehen, wieso sollten sie dann nicht in unserem Leben in Erfüllung gehen? Diese erfüllten Verheißungen bedeuten für mich Vertrauen ins Wort Gottes, Vertrauen in Jesus Christus. Wir gehen auf der Zeitachse vorwärts. Entscheidende Tage, Palmsonntag, Jahr 32 oder 33, 5 Tage vor der Kreuzigung, 7 Tage vor der Auferstehung von Jesus Christus. Da heißt es, und als er nahe hinzukam, das ist auf dem Ölberg, und die Stadt, das ist Jerusalem, sah, weinte er, das ist Jesus über sie, und sprach, wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient, gilt bis heute. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern oder umzingeln und von allen Seiten bedrängen oder einengen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und kein Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Und anschließend zieht Jesus im Triumph in Jerusalem ein. Merkst du, das sind nicht nur eine oder zwei vage Voraussagen, sondern 6 ganz präzise. Wenn sie so präzis sind, dann sind sie überprüfbar. Und genau so ist es abgelaufen. Der Geschichtsschreiber Josephus Flavius hat die exakte Erfüllung in seinem Buch Der jüdische Krieg notiert. Josephus Flavius war sozusagen der Geschichtsschreiber der Römer, der Kriegsberichterstatter aus jener Zeit. Das hat Jesus am Sonntag gesagt, Palmsonntag. Wir gehen zum nächsten, am Dienstag. Ein Tag voller Konfrontationen und harten Diskussionen mit den Pharisäern, Schriftgelehrten, den Sadduzäern. Gegen Abend verlässt Jesus mit seinen Jüngern den Tempel und geht auf den Ölberg. Genau da setzen diese Verse ein. Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihegaben geschmückt sei, sprach er: Es wird die Zeit kommen, in der von dem allen, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Der Evangelist Markus sagt das noch etwas deutlicher. Und als er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger: Meister, siehst du, was für Steine und was für Bauten? Und Jesus sprach zu ihm, siehst du diese großen Bauten? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Also ich kann mir die Jünger vorstellen, oder? Wie sie sagen, hey, schau mal den Tempel an. Schau ihn mal an. Was für Stein, was für Pracht baut, ich würde jetzt sagen, für die Ewigkeit plus einen Tag. Und Jesus gibt diese Antwort. Der Tempel, es war ein Prachtbau. Herodes hat ihn gebaut, festgefügt. 23 vor Christus hat er angefangen, Material zu sammeln. 3 Jahre hat er dazu gebraucht. Der ganze Bau wurde ohne Mörtel, Gips oder Zement, wie man dann auch sagen will, gebaut. Denn, und das ist interessant, die Umweltschäden um Jerusalem herum wären viel zu groß gewesen. Ganze Wälder hätten geopfert werden müssen, nur um diese Mörtel und Gips und alles herzustellen. Deshalb wurden die Steine sorgfältig zugehauen und exakt aufeinander geschichtet. Das ist der ganze Tempelbereich. Hier nochmals eine Aufnahme. Und tatsächlich, sie haben die Steine herbeigeschleppt. Das hier ist der größte in der Westmauer als Fortsetzung der Klagemauer. Er ist 13,6 Meter lang, 3 Meter hoch, etwa 3,3 Meter breit und wiegt ungefähr 550 Tonnen. Fragt mich nicht, wie sie den hergebracht haben. Ich habe gelesen, dass sie 1000 Wagen gebaut haben, um die Steine herzutransportieren. Es wurden 10.000 erfahrene Handwerker angestellt. Sogar 1000 Priester, Leviten, wurden teils zu Steinmetzen und Zimmerleuten ausgebildet. Und erst im Jahre 64 nach Christus, also nach bald 80 Jahren, 6 Jahre bevor er wieder zerstört worden ist, ist der Bau unter König Agrippa II. Fertig geworden. Weiter habe ich gelesen, dass nach dem Bau etwa 18.000 Leute ohne Arbeit waren, ohne Beschäftigung. Und von dem sagte Jesus, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Wie so in einem Nebensatz. Der ganze Tempel, er hat nicht von den Mauern am Boden gesprochen, der ganze Tempel wird zerstört werden. Ja, Herodes war ein grausamer, blutrünstiger Herrscher, aber ein hervorragender Architekt und Baumeister. Auf diesem Hügel, ein Vulkanhügel, hat er seine Residenz südlich von Bethlehem aufgerichtet. Erst Mitte der 90er Jahre wurde das entdeckt. Er hat eine Fluchtburg gebaut für sich im Norden von Masada. Uneinnehmbar. Wenn man dort oben steht und hinunterschaut, man muss sich fragen, wie haben die das gemacht? Aber er hat es verstanden, die Juden bei Stange zu halten, indem er ihnen mit vielen persönlichen Opfern an Geld und Kraft diese Tempelanlage gebaut hat. Aber genau dieser Abschnitt zeigt mir die Souveränität von Gott. Seine Größe, seine Macht, auch sein Humor. Der Kindsmörder baut die beste und schönste Tempelanlage für den, welchen er umbringen wollte, den König der Juden. Dort in diesem Tempel wurde Jesus dargebracht. Dort in diesem Tempel hat er gewirkt, gepredigt, zweimal die Händler und Wechsler davon gejagt, viele Streitgespräche geführt. In diesem Tempel. Und alles rundherum wurde zerstört, bis auf die Klagemauer. So ist das bis heute. Und wir sehen immer wieder, wenn man dort ist, wie diese Zettel hineingesteckt werden mit den Bitten zum allmächtigen Gott. Tausende von Bitten werden den Ritzen anvertraut. Aber bis heute gilt, keinen Stein auf den anderen lassen in dir. Warum? Weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Weil du nicht erkannt hast. Gott redet zu uns. Gott redet zu dir, oder? Redet zu mir. Erkennen wir seine Stimme? Und was jetzt noch viel schwerer wiegt, da steht an der Stelle des Tempels die Umar-Moschee und im Süden an der Südmauer, dort ganz links das Graue, die Umar-Moschee. Und da gilt eine Verheißung von Daniel. Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, das heißt irgendein abscheuliches Gottesbild, stehen an heiliger Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf. Da muss ja wieder der Tempel stehen. Im Tempelinstitut in Jerusalem sind alle Geräte bereit für den Gottesdienst, für alle rituellen Handlungen. Nur der Tempel fehlt noch. Wie das geschieht, weiß ich nicht. Wann das geschieht, erst recht nicht. Aber dass es geschehen wird, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und vielleicht erleben wir das noch. Wir gehen zum nächsten. Und nochmals eine solche Aussage, die Konsequenzen hat bis in die heutige Zeit. Das Verhör vor Pilatus am Karfreitag. Da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Seht ihr zu. Da antwortete alles Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und das ist bis heute so mit dem Antisemitismus, der immer mehr zunimmt. Bis heute haben wir es mit den explosivsten Quadratmetern der Weltgeschichte zu tun, der Erde zu tun. Wenn dort etwas geschieht, berichten alle darüber. Wenn es um Jerusalem geht, schaut die ganze Welt hin, weil Jesus es vorausgesagt hat. Nun, die Jünger, die wollten auch genauer wissen, was und wie, wann und was. Und Jesus beantwortet zuerst das Wie in den Versen 8 bis 11, gibt einen Blick in die weite Zukunft und nachher fängt er an und sagt, wie das geschieht. Jetzt merkt ihr wieder, den Anfang, der ist wichtig. Aber vor diesem allem, da liegen fast 2000 Jahre dazwischen, werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten, den Synagogen, Gefängnissen und werden euch vor Könige und Statthalter führen, um meines Namens willen. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. So nehmt nun zum Herzen, dass ihr euch nicht sorgt, wie ihr euch verteidigen sollt. Denn ich will euer Mund und Weisheit geben, euer Mund sein und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht widerstehen noch widersprechen können. Ihr aber werdet verraten werden von Eltern und Geschwistern, von Verwandten und Freunden. Und sie werden einige von euch zu Tode bringen. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Und auch diese Aussagen halten jeder Überprüfung stand. Es wäre eine großartige Aufgabe, nimm diesen Text und dann lies die Apostelgeschichte durch. Es hat sich schon in der Apostelgeschichte buchstäblich erfüllt. Seht, in der Apostelgeschichte haben wir ja diesen Vers sehr gern. Und sie lobten Gott, das sind die ersten 3000 Christen, und fanden Wohlgefallen, hatten Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das haben wir doch gern. Gunst, Wohlgefallen. Wenn die Leute sagen, ja, ist gut, was ihr glaubt, und so weiter und so fort. Aber das ist der einzige Vers, der so geht in der Apostelgeschichte. Der zweite Teil, der kommt immer wieder vor, dass der Herr hinzugetan hat. Denn im ganzen Rest von Kapitel 3 an in der Apostelgeschichte findest du immer das gleiche Muster. Es wird verkündigt, das Evangelium, Leute kommen zum Glauben und dann ist Verfolgung. Paulus geht in die Synagoge, haben wir ja hier. Paulus geht in die Synagoge und predigt, einige glauben, Juden und Griechen. Dann gibt es einen Aufruhr durch Juden. Sie werden verfolgt, verhaftet, manchmal ins Gefängnis, meistens Flucht. Einmal wird er gesteinigt und es gibt sogar solche, die sterben. Ich denke da an Jakobus. Ist immer das gleiche Muster. Und Jesus schenkt ihnen klaren Wein ein. Warum geschieht das? Nicht, weil ihr Fehler gemacht habt, nicht, weil ihr nicht richtig geglaubt habt, nicht, weil ihr nicht die richtige Strategie gehabt habt. Nicht, weil ihr vorsichtig genug gewesen seid. Nein, um meines Namens willen. Ganz schlicht und einfach, weil ihr an mich glaubt. Seht, die Gemeinde Gottes, und da gehören auch wir dazu, wird nie mit lauen Lüftchen oder anhaltendem Rückenwind gebaut. Immer im Gegenwind. Aufbrüche gibt es immer wieder, dank Gottes Wirken und durch den Heiligen Geist, über alle Jahrhunderte. Aber oft setzt sehr schnell Gegenwind ein. Die Frau von William Booth, dem Gründer von der Heilsarmee, soll einmal zu ihrem Mann gesagt haben, als er von einem Einsatz heimgekommen ist, sinngemäß: Was? Deine Uniform ist nicht dreckig. Keine Spur von Eiern, die sie gerührt haben, und Tomaten und so weiter. Sag mal, hast du das Evangelium klar genug verkündigt? Alle Voraussagen von Jesus gehen hier in der Apostelgeschichte buchstäblich in Erfüllung. Nimm noch Vers 15. Stephanus, Apostelgeschichte 10. Niemand konnte seiner Weisheit und seinem Geist widerstehen. Nur etwas konnte ihn zum Schweigen bringen: die Steinigung. Aber in all dem Negativen ist Jesus wieder der Seelsorger. Ich kann das nur antönen. Nehmt euch zu Herzen, dass ihr euch nicht sorgen sollt. Kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen im Gegenwind. Seid standhaft, nicht stur, standhaft. Und ihr werdet euer Leben gewinnen. Das gilt für dich und für mich. Ich komme zum dritten Punkt, die Zerstörung des Tempels. Sonntag, 4. Juni 1967, ETG Zürich. Predigt ist vorbei, wir gehen alle runter, gehen zum Mittagessen. Ich war dort 21. Das mag mich noch so gut erinnern. Der Paul Kambli nimmt sein grosses Radio mit und dann hören alle gespannt um 12:30 Nachrichten. Gibt es Krieg in Israel? Wann explodiert der Nahe Osten? Wann gehen sie auf Israel los? Gespannt haben alle zugelassen. Sonntag, 11.06.67, eine Woche später. Der Sechstagekrieg ist vorbei. Jerusalem ist erobert, inklusive Tempelberg, Westjordan, Land, Golanhöhen, Gazastreifen und Sinai bis zum Suezkanal. Verheißung geht in Erfüllung. Wir lesen sie am Schluss. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeit erfüllt ist. Und da sind wir mittendrin. Das hat 1967 angefangen und dauert immer noch an. Und die Zeit der Heiden, das sind alle Nichtjuden, ist am Ablaufen. Ein wenig Geschichte. Um das zu illustrieren, ihr könnt immer wieder einen Blick drauf werfen. Wir schreiben das Jahr 66 nach Christus. Der römische Statthalter zur damaligen Zeit, Gessius Florus, hat im Sinn, oder tut es auch, den Tempelschatz plündern, was den Volkszorn der Juden provoziert. Sie begannen mit den Römern zu kämpfen und anfänglich hatten sie große Erfolge. Nero vernimmt das und schickt seinen besten Feldherrn Vespasian mit den Truppen nach Israel, um Ordnung zu schaffen. Und diese beginnt in einem weiten Bogen alles zu erobern, die Zufahrtsstraßen zu blockieren, alles so weit, so gut. Und dann im Jahre 68 begeht Nero Selbstmord. Und Vespasian hat die Chance, römischer Kaiser zu werden. Er unterbricht den Krieg, geht zurück nach Rom und wird tatsächlich römischer Kaiser und übergibt das Kommando seinem Sohn Titus. Zwischen Juni 68 und 69. Erinnern sich die gläubigen Juden, die messianischen Juden, an diesen Text von Jesus. Und sie fliehen alle. Sie fliehen in die Berge Judas, gehen über den Jordan und werden von König Agrippa aufgenommen. Das Gespräch zwischen Paulus und König Agrippa, Apostelgeschichte 26, hat Agrippa davon überzeugt, dass ja diese Christen gar keine Staatsfeinde waren. Darum haben sie dort Zuflucht erhalten. Agrippa hat sie geschützt, obwohl er selber das Evangelium abgelehnt hat. Und jeder in den Versen 22 bis 24 und jeder, der gehorchte, wurde gerettet, war gerettet, blieb gerettet. Und jeder, der nicht glaubte, der die Worte von Jesus verwarf, ging einem furchtbaren Schicksal entgegen. Die große Verheißung von Jesus, wenn du meinem Wort gehorchst, dann will ich dich retten, gilt für jeden von uns. Noch ein interessantes Detail. Titus selber erwartete, bis Passa gefeiert wurde. Und in Passa-Zeiten war Jerusalem voll von Leuten. Und dann hat er angegriffen. 140 Tage blutiger Kampf. 140 Tage grausamer Krieg. Und dann war Jerusalem und der zweite Tempel zerstört. Jetzt interessant. Am 9. Tag des Monats Av, das ist im jüdischen Kalender Mitte Juli bis Mitte August, also ungefähr Ende Juli. 9. Tag des Monats Av. Es ist genau der Tag, an dem auch der erste, der salomonische Tempel von den Babyloniern zerstört worden ist. Zufall? Nein, Gott hat eingegriffen. Nach Josephus Flavius kamen mehr als 1 Million um. Viele wurden außerhalb der Stadt gekreuzigt und Tausende wurden in die Gefangenschaft abgeführt. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das jüdische Volk unter alle Nationen, unter alle Völker zerstreut. Die Verheißung oder die Voraussage ist in Erfüllung gegangen. Buchstäblich. Bis, das wissen wir alle, 1948 der Staat Israel wieder gegründet wurde und die Israeliten anfangen zurückzukehren bis heute, gemäß dem Wort Gottes. Mach diesen Abschnitt noch kurz fertig und dann bin ich fast am Ende. Titus blieb noch über den Winter dort, machte Gladiatorenspiele und bestrafte die überlebenden Gefangenen. Im Juni 71 kehrte er nach Rom zurück und gemeinsam mit seinem Vater feierte er dort in einem aufwendigen Triumphzug den Sieg über Israel. Kolosser 2, irgendwo 14, 15, lest das selber nach. Und daran, für diejenigen, die schon dort gewesen sind, erinnert der Titusbogen im Forum Romanum. 79 wurde er römischer Kaiser nach dem Tod seines Vaters. Letzte Runde. Was heißt das alles für uns? Das Erste: Gott hat alles im Griff, sogar das Datum. Er schreibt Geschichte, Weltgeschichte, Heilsgeschichte mit seinem Volk und mit uns, seiner Gemeinde. Nichts geschieht zufällig. Es gehört immer zu einem großen Ganzen, denn Gott kommt immer zum Ziel. Auch wenn heute in der Welt alles drunter und drüber geht, Gott hat Geduld, weil er nicht möchte, dass jemand verloren geht. Und wenn der allmächtige Gott schon die große Geschichte im Griff hat, wie viel mehr deine, meine Kleine. Er ist mit dir, mit mir durch den Heiligen Geist in uns. Er bringt dich und mich ans Ziel. Er wird alles vollenden. Er hat es gesagt. Hundertprozentig. Das Zweite, Gottes Wort ist Wahrheit und erfüllt sich mit äußerster Präzision. Etwa 25% der Bibel sind prophetische Texte. Alle haben sich erfüllt oder werden sich noch erfüllen. Und das gilt, und ich wiederhole mich, für die Heilsgeschichte und für dein und mein persönliches Leben. Du darfst Gott vertrauen und seinem Wort glauben. Aber eines ist entscheidend, und das möchte ich dir sagen. Du musst das Wort Gottes lesen, regelmäßig lesen und es für dich in Anspruch nehmen. Wir leben drittens in einer spannenden Zeit. Vor unseren Augen beginnen sich die Verheißungen Gottes für sein Volk und für seine Gemeinde zu erfüllen. Und du und ich, wir sind Teil davon. Darum, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Amen.